Auch von meiner Seite schönen guten Morgen an euch alle. Sehr schön, dass wir in Freiheit uns treffen dürfen und Gemeinschaft haben dürfen. Und danke auch für das schöne Lied und ja, für die gute Einleitung. Die passt auch sehr gut zum Thema heute. Es gibt Menschen, die sagen, wenn sie sich bekehrt haben, sündigen sie nicht mehr. Das kennt ihr vielleicht, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das gab es schon in der Kirchengeschichte immer wieder mal. Solche Menschen können überrascht werden, ganz plötzlich überrascht werden von dem, was passiert in ihrem Herzen und vielleicht sogar zweifeln an der eigenen Bekehrung, wenn es dann doch passiert und man doch in Sünde fällt. Wer von euch hat seit der Bekehrung nicht mehr gesündigt? Streckt keiner. Ich denke, wir sind realistisch und schauen wir in die Bibel, dann sehen wir das auch. Abraham hat gelogen, Jakob betrogen, Petrus den Herrn verleugnet, es geht gerade so weiter. Aber warum ist das so? Und das heutige Ziel von der Botschaft soll sein, dass wir was verstehen. Was ganz Grundlegendes verstehen und immer besser verstehen, nämlich unsere Einheit mit Jesus. Unsere Einheit mit ihm. Wir heißen nicht umsonst Christen. Wir tragen nicht umsonst seinen Namen. Und wer das aber schlecht versteht, die Einheit mit ihm, der kann weniger Sieg haben über Sünde. Der kann fehlende Heilsgewissheit haben. Der kann große Zweifel haben. Wenn wir gewisse Dinge nicht verstehen, dann kann es auch sein, dass wir fruchtlos bleiben. Wir sind ja im Römerbrief. Wir machen da heute weiter. Und wir haben gesehen im Römerbrief in den Kapiteln 1 bis Kapitel 5, dass alle Menschen unter dem Gerichtsurteil Gottes stehen. Alle Heiden und alle Juden, und dass Gott selbst, der gerecht ist, Menschen nicht bestraft, weil er selber die Initiative ergreift und einen Stellvertreter richtet und jeder, der sich klammert an diesen Stellvertreter, auch nicht gerichtet wird. Nicht aus eigenen Werken, nur aus dem Werk dessen, der für uns starb, Jesus Christus. Und ist die Wiedergeburt, die Rechtfertigung, das haben wir betrachtet, wo es um die Befreiung von der Strafe für die Sünde geht. Die Strafe für unsere Sünde haben wir nicht mehr zu befürchten. Wir sind gerechtfertigt. Das heutige Thema handelt von der Heiligung von unserem Leben. Die Befreiung von der Macht der Sünde, dass sie uns nicht mehr beherrscht. Und in Zukunft, wenn wir in den Himmel kommen, dann sind wir auch ganz befreit von der Gegenwart der Sünde. Aber das kommt erst später. Die Gegenwart der Sünde wird uns ein Leben lang plagen. Und das kennen wir alle. Gott hat einen Plan für unser Leben. Vielleicht fragst du dich manchmal auch, ja, warum hat Gott uns nicht bei der Bekehrung sofort in den Himmel geholt? Hätte ja auch passieren können, hat er aber nicht. Er hat einen Plan für unser Leben. Seine Baustelle ist unser Herz, hier auf der Erde. Uns ist vergeben, die Sünde ist nicht mehr das, die Grundlage, auf dessen wir gerichtet werden, wir sind frei von der Strafe. Und jetzt sind wir sogar befähigt, anders zu leben. Hier auf der Erde. Jetzt, heute und morgen. Durch die Wiedergeburt sind wir gerecht geworden und jetzt heißt gerecht zu leben im Alltag. Und davon handelt unser Kapitel, was wir heute durcharbeiten. Römer Kapitel 6. Ihr dürft gerne aufschlagen. Wir wollen das ganze Kapitel gemeinsam lesen. Ich kann nicht Vers für Vers durchgehen, aber wir werden so die Thematiken aufgreifen, die Paulus anspricht. Beim Lesen von Römer 6 könnt ihr mal darauf achten, wie oft da Tod vorkommt und gestorben und gekreuzigt. Und da wisst ihr schon, um was es geht. Lasst uns lesen Römer Kapitel 6. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir uns, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus hineingetauft sind, in seinen Tod hineingetauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln sollen. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in seiner Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Jesus Christus, unserem Herrn. Nun soll die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen? Dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, denen ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir wollen in drei Punkten uns diesen Text anschauen. Erstens gestorben, zweitens gestorben bleiben und drittens gestorben leben. Erstens gestorben. Paulus fragt eine rhetorische Frage: Sollen wir weiter sündigen, wenn wir jetzt befreit worden sind von der Strafe für die Sünde? Es gibt immer wieder Rechtfertigung für Sünde, für Krieg, für Ehebruch, für Lüge. Naja, uns wird wieder vergeben. Gott vergibt das so gern, das ist ja sein Job, aber können wir ja weiter sündigen. Es wird oft angebracht. Auch Vers 15 greift es wieder auf. Wenn wir nicht bestraft werden dafür, dass wir das Gesetz übertreten, dann können wir es auch weiter übertreten, oder? Warum dann halten? Einer wurde bestraft für uns, also können wir jetzt frei leben. Lasst uns nicht vergessen, Geschwister, meine Sünden haben Jesus ans Kreuz gebracht. Unser aller Sünden. Sollten wir dann noch die Sünde gern haben und uns darin noch wohlfühlen? Und uns mit dem beschäftigen, was ihn getötet hat. Wie könnte ich mich an dem erfreuen, was meinen besten Freund umgebracht hat? Hat nicht eine Sünde jedes Mal schlechte Auswirkungen auf mein Leben gehabt? Und nicht immer Konsequenzen? In jedem Fall? Hat nicht Sünde in meinem Leben schon genug zerstört? Hat sie nicht immer ihren Preis? Kommt sie uns nicht immer teuer zu stehen? Doch, immer. Und wir haben es alle schon erfahren, dass wir Sünde zugelassen haben, im einen oder anderen Lebensbereich, und dann gemerkt haben, wo ist denn unser Friede hin? Wo ist denn die Gemeinschaft mit dem Herrn jetzt irgendwie hin? Wo ist denn irgendwo das jetzt mit dem Gebet? Das Gebet ist verhindert, ich kann gar nicht so richtig beten. Die Erfahrung kennt ihr alle. Und deshalb antwortet Paulus auf diese rhetorische Frage und sagt, auf keinen Fall, gar nicht, überhaupt nicht so mal so denken, jetzt weiter sündigen zu können. Und er begründet auch gleich und sagt in Vers 3 und 4, weil wir tot sind, weil unser altes Leben beendet wurde, deswegen sollen wir nicht mehr sündigen. Wir reden ja nicht so, gell? Wir sagen, wenn ein Mensch sich bekehrt, jemand hat sich bekehrt oder hat Jesus angenommen, habt ihr schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, ich bin mit Christus gestorben? Bei seiner Bekehrung? Das hört man nicht so oft. Und diesen Vorgang, der wirklich passiert ist, diese Tatsache wird mit der Taufe verglichen. Nicht mit der Wassertaufe. Die Wassertaufe ist nur ein Symbol. Die Wassertaufe rettet nicht. Die Wassertaufe symbolisiert, was im Herzen passiert ist, was der Geist Gottes gewirkt hat in unserem Herzen. Im 1. Korintherbrief schreibt Paulus deswegen, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie. Wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Christen sind bei ihrer Bekehrung gestorben. Die an Jesus glauben, leben jetzt ein neues Leben, ein anderes. Damals war es von Sünde geprägt, heute ist es von Gott geprägt. Und so wie Jesus gestorben und auferstanden ist, so sind Menschen, die an Jesus glauben, genauso mit ihm gestorben und auferstanden. Genauso. Eine Tatsache. Und ganz entscheidend ist, ob wir uns dieser Tatsache bewusst sind. Ob wir das verstehen, dass es so ist. Das entscheidet mein Leben jetzt, heute und morgen im Alltag. Bekehrung wird leider manchmal falsch verstanden. Und manchmal führt das auch dann zu keinen echten Wiedergeburten. Wenn zum Beispiel man denkt, ja, bei einer Bekehrung tut man halt schlechte Gewohnheiten sich abgewöhnen und man gewöhnt sich ein paar gute Sachen wieder an. Ein nettes Verhalten, hilfsbereit sein, Nächstenliebe antrainieren. Aber die Wahrheit ist, wer sich bekehrt, stirbt mit Jesus, ist begraben und auferstanden und hat ein neues Leben. In der Einheit mit ihm. Der ist verbunden mit Jesus, derjenige, der sich bekehrt. Davor lebt man für sich selbst, danach lebt man für Gott. Davor bestimmt man alles selber, danach lässt man ihn bestimmen. Davor besucht man bestimmte Orte, danach besucht man andere Orte. Davor redet man bestimmte Worte, danach redet man andere Worte. Es findet der größte Wechsel statt, den es gibt in dem Menschenleben. Wenn du dich bekehrt hast, dann hast du im Prinzip dein Todesurteil anerkannt. Ja, ich bin tot. Ich bin gestorben mit Jesus. Ich bin eine neue Kreatur, alles ist neu geworden in meinem Leben. Mit Jesus gestorben zu sein, das wird ganz gut zusammengefasst in dem Vers, den wir heute Morgen schon im Abendmahl gelesen haben. 2. Korinther 5, Vers 14 und 15. Da fasst es Paulus ganz gut zusammen. 2. Korinther 5, Vers 14 und 15. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wenn einer gestorben ist, sind dann alle gestorben? Die Bibel sagt ja. Wir haben von Kevin gehört, wir machen unseren Ausflug als Gemeinde, die Wilhelma, Ende Juni. Und da haben wir einen Bus gechartert und werden mit dem Bus fahren und freuen uns da auch drauf. Und alle, die noch dazukommen möchten, fahren extra im PKW. Aber den Bus müssen wir auch wieder zurückgeben, am Ende, am Abend. Und stellt euch vor, ich kann mir das fast nicht vorstellen, aber stellt euch vor, der Bus ist sehr verdreckt am Ende. Zugemüllt, überall Krümel und kaputt und demoliert. Das passiert bei uns nicht, bin ich mir ganz sicher. Aber nehmen wir mal an, hypothetisch, es wäre so. Und es würde einer von uns leitenden Brüdern, der Josua zum Beispiel, hingehen und sich bei dem Busunternehmer entschuldigen. Und sagen, das tut uns leid. Was kostet das? Dann wäre die Sache in Ordnung gebracht. Und dann müsste nicht auch noch die Doro hinlaufen und die Marina und die Ruth. Nein, dann müsste niemand mehr hingehen. Dann wären alle entschuldigt. Weil einer es stellvertretend getan hat für uns als Gruppe. Wenn einer gestorben ist, sind sie alle gestorben. Alle, die an ihm hängen, an diesem Stellvertreter. Hast du dir schon gewusst, dass du gestorben bist? Man fühlt sich doch lebendig an, oder? Wir leben. Und doch sind wir frei von der Sünde. Vers 6. Wir sind mitgekreuzigt, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. Jubeln wir darüber, dass wir nicht mehr sündigen müssen, auch wenn die Sünde deutlich spürbar ist in uns und ihre Forderungen stellt, jeden Tag. Christen müssen nicht mehr sündigen. Menschen, die mit Jesus leben, sind frei davon. Aber sie können es noch. Und sie tun es auch. Wir kennen uns. Wenn die Versuchung ganz groß wird und du glaubst, jetzt ich schaff's nicht, dies zu überwinden, ich kann nicht mehr widerstehen, ich muss jetzt einfach sündigen, sei gewiss, du musst es nicht. Ich muss es auch nicht. Sünde tun wir nur, wenn wir in sie einwilligen. Wir sind eigentlich frei. Wir sind nicht unter der Herrschaft der Sünde. Wir sind der Sünde gestorben. Ich möchte an diesem Punkt kurz hinweisen auf einen wichtigen Unterschied in der Bibel. Ihr kennt den wahrscheinlich auch. Die Bibel unterscheidet ja an vielen Stellen unterschiedliche Dinge. Und der Unterschied zwischen Stellung und Zustand ist wichtig. Den muss man auch verstehen. Wir können kurz in den Kolosserbrief, da wird es nämlich ganz deutlich. Im Römerbrief finden wir dann auch diesen Unterschied. Ich möchte ihn kurz am Kolosserbrief aufzeigen. Kolosser 3. Da steht in Vers 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und was steht in Vers 5? Tötet eure Glieder. Jetzt könnte man meinen, ja, wie soll man einen Gestorbenen töten? Der ist ja schon tot. Ist es nicht ein Widerspruch? In Versen 9 und 10 in diesem Kapitel lesen wir davon, wir haben einen neuen Menschen einen alten Menschen ausgezogen, einen neuen Menschen angezogen, wir sind neu. Und in Vers 12 heißt, so zieht nun an. Ja, wir sind doch schon angezogen. Ist es ein Widerspruch? Die Bibel widerspricht sich ja nicht. Die Bibel spricht hier von zwei verschiedenen Dingen. Die eine Sache ist, was Gott für uns getan hat in der Rechtfertigung. Was für uns passiert ist, das Werk Gottes, diese Tatsachen, auf die wir uns berufen, indikative Tatsachen, die Stellung, die vor Gott gilt, seine Rechtfertigung, wie er uns sieht. Die zweite Sache ist, betrifft Dinge, die wir tun sollen. Wo Gott uns anspricht mit Imperativen, mit Anweisungen, tu dies und jenes. Nicht um gerettet zu werden, sondern weil du gerettet bist. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine betrifft unsere Stellung vor Gott auf der Grundlage des Werkes Jesu. Und das andere betrifft unser Leben, unseren Zustand, unseren Wandel. Lasst uns das fein unterscheiden. Wenn wir das nicht unterscheiden, dann kommen wir in Verwirrung. Ich möchte es illustrieren an einer kleinen Geschichte, die ich gelesen habe. Über diese Botschaft, ausgerufen von einem Boten, zerrissen sich die Bewohner des Fürstentums ihre Mäuler. Der junge Erbe verschmäht die lang erwartete standesgemäße Heirat mit einer hübschen und wohlhabenden Fürstentochter und verlobt sich stattdessen mit einem Dienstmädchen. Verlobung haben wir auch schon gehabt heute. Da der Fürstensohn nicht von seinem Vorhaben abzubringen und zudem auch noch der einzige Nachkomme war, wurde diese Ehe vom Erzbischof und der verwitweten Herrin gebilligt. Der Tag der Hochzeit kam und es wurde ein großes Fest veranstaltet. Die Augen der Gäste richteten sich dabei besonders auf die Braut, wie immer. Ihre Liebe und Zuneigung zu ihrem Gatten waren nicht zu übersehen. Doch auch ihre Herkunft fiel auf. Ihre Bewegungen, ihre Manieren waren nicht die einer höfischen Dame. Ihre Sprache war salopp und direkt. Und doch sah sie nicht mehr als Dienstmädchen da. Sie war jetzt die Frau eines Fürsten. Sie hatte eine neue Stellung. Ihr Zustand deutete zwar in großen Teilen noch nicht darauf hin, aber das änderte nichts an ihrer Stellung. Zwei Jahre nach der Hochzeit lud die fürstliche Familie das Volk zum Fest ein. Die Fürstin hatte einen Erben zur Welt gebracht. Aufgrund der Schwangerschaft hatte das Volk sie in der letzten Zeit selten zu Gesicht bekommen. Wie sie jetzt vor ihnen stand, verschlug es ihnen bei ihrem Anblick den Atem. Bürger und Leibeigene, die ihre Glückwünsche gegenüber der jungen Mutter ausgesprochen hatten, formierten sich in kleinen verschwörerischen Gruppen auf dem Marktplatz, um ihr Erstaunen auszudrücken. Sie ist nicht wiederzuerkennen, war die einstimmige Meinung unter den Menschen. Kann eine Königin edler sein als unsere Fürstin? Riefen die Frauen. Aus dem Dienstmädchen war eine Fürstin geworden. Sie sah jetzt nicht nur so aus, sondern verhielt sich auch so. Der Fürst, ihr Gemahl, sorgte dafür, dass sie sich höfisch benahm, lesen lernte und einen neuen Blick auf das Leben bekam. Nach und nach entsprach ihr Zustand ihrer Stellung. Ihr erkennt den Unterschied. Kinder Gottes werden zu Kindern Gottes bei der Wiedergeburt, weil Gott alles tut für uns. Und wir nur im Glauben dieses Geschenk annehmen. Und doch ändert sich unser Zustand erst ab dann. Und wir werden dann immer mehr zu dem, was wir eigentlich sind. In unserem Wesen. Diesen Prozess nennt die Bibel Heiligung. Veränderung, könnte man auch sagen. Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Zweiter Punkt, gestorben bleiben. Wir haben es gelesen im Römerbrief, gerade auf Verse 19 bis 23 vom Sklaven. Was kennzeichnet das Leben von Sklaven? Hauptsächlich, sie tun, was man ihnen sagt. Sie tun den Wille ihres Herrn. Da die Macht der Sünde uns nicht länger prägt und nicht beherrschen kann, soll das auch sichtbar werden in unserem Leben. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Nicht mehr. Was darf man erwarten, wenn ein Sklave frei geworden ist? Wäre das nicht seltsam, wenn ein Sklave freigelassen wird und er geht dann aber nach ein paar Tagen wieder zurück in den Bergbau? 16 Stunden arbeiten, Peitschenhiebe, weil er das so toll fand? Ist es nicht seltsam, wenn Gläubige nach ihrer Bekehrung so leben wie früher immer noch? In Unzucht, in Ehebruch, in Lüge, in Neid? Wenn sie darin leben und es sich gar nicht ändert? Heißt es nicht, dass wir ab und zu in Sünde fallen? Natürlich fallen wir in Sünde. Jeder. Lass uns realistisch sein. Aber es heißt, unser Leben ist nicht mehr geprägt davon. Hat nicht mehr diesen Stempel. Wir leben nicht mehr ständig wie früher. Paulus war früher ständig ein Verfolger der Gemeinde und ein Hasser der Gläubigen. Danach hat er das nicht mehr ständig gemacht, sondern hat er ständig anderes getan. Gebetet, gedient, ermutigt, gereist, besucht, gepredigt, geholfen. Sein Leben war neu geprägt. Ich schwimme ab und zu. Ab und zu. Im Urlaub zum Beispiel, wenn man an einem See sich befindet. Aber ich schwimme jetzt nicht vereinsmäßig, schon gar nicht wettkampfmäßig. Mein Leben ist nicht geprägt vom Schwimmen. Das ist bei anderen vielleicht so, die Schwimmer sind. Ich bin nicht bekannt dafür. Ich schwimme halt ab und zu. Recht selten eigentlich. Aber keiner wird mich in Verbindung damit bringen und sagen, ich bin ein Schwimmer. Das wäre maßlos übertrieben. Ich bin kein Schwimmer. Ich lebe nicht in diesem Schwimmen ist mein Alles. Die Bibel sagt im Neuen Testament nicht zu uns Sünder, sondern Heilige, Gerechte und Geliebte. Obwohl wir ab und zu sündigen, aber unser Leben ist nicht geprägt davon, dass wir ständig nur sündigen, wie vor der Bekehrung. Das ist nicht das alles überragende Kennzeichen und Merkmal unseres Lebens, seitdem wir bekehrt sind, an dem wir erkennbar sind. 1. Johannes 3, Vers 9, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Jeder wiedergeborene Gläubige lebt nicht dauerhaft in Sünde. Er kann das gar nicht. Das ist ein Widerspruch. Und gerade in 1. Johannes 3, Vers 9, dieses Verb sündigen bedeutet, lebt nicht dauernd darin. Nicht ständig. Eine fortdauernde Handlung ist in diesem Verb in der Grammatik enthalten. Eine Sau fühlt sich wohl in ihrem Dreckloch. Die lebt da drin. Die will immer schmutzig sein. Das ist wunderbar. Das ist ihr Lebenselement. Eine Sau. Die kriegt man da fast nicht weg. Auch wenn sie geputzt wird mal. Die will immer wieder rein. Die lebt und ist auch bekannt. Das ist normal. Das ist okay. Das ist ihr Wesen. Das ist ihr Wesen. Sie ist so. Ein Schwein ist so. Es legt sich gern in den Dreck. Ein Schaf. Ich bin kein Hirte, aber ein Schaf. Eher nicht. Es fällt mal in den Dreck, in den Matsch. Aber es lebt da nicht drin. Es hat ein anderes Wesen. Es will sauber werden. Ein Gläubiger will sauber werden. Auch wenn er es nicht schafft. Wenn er immer wieder schmutzig wird. Aber er hat dieses Verlangen. Und er streckt sich danach aus. Es gibt Gläubige, die haben sich nie so richtig getrennt vom alten Leben und tun sich schwer. Und es gibt Bindungen, die sind hart und die halten an, die aber Jesus alle brechen kann. Aber manchmal haben wir vielleicht nicht ganz die Einheit mit Jesus verstanden. Im Tod, in der Auferstehung. Manche leben so, als ob das alte Leben gar nicht vorbei wäre, so richtig. Wo das alte Leben scheinbar gar nicht abgelegt wurde. Und ich möchte euch ermutigen, eure Einheit mit Jesus wirklich zu verstehen. In der Bibel gibt es Dinge, die Bibel beschreibt manche Dinge, die sind schon jetzt und andere sind noch nicht. Wir sind schon jetzt errettet, aber wir sind noch nicht ganz frei von der Macht der Sünde. Obwohl wir eigentlich frei sind von der Macht der Sünde. Und trotzdem begegnet sie uns immer wieder. Obwohl die Sünde kein Anrecht mehr hat an uns, trotzdem oder gerade deswegen müssen wir darauf achten, uns nicht zu beherrschen lassen von ihr. Römer 6, Vers 12, da haben wir das gelesen. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib. Es geht schnell. Die Sünde täuscht uns ja, gaukelt uns was vor. Bedürfnisse, die uns irgendwo einleuchtend erscheinen, das war schon im Garten Eden so, euch fehlt was, Gott ist nicht genug, ihr braucht mehr. Und diese Bedürfnisse werden uns ja auch vorgegaukelt. Ich werde glücklich sein, wenn ich mehr Geld habe, wenn ich gewisse pornografische Inhalte konsumiere, wenn ich gewisse Lügen anwende in meinem Leben, dann werde ich glücklich sein. Es sind Lügen, die uns die Sünde, die uns der Teufel erzählt. Die Frage ist nicht, ob wir Sklaven sind, ihr Lieben, sondern wessen? Wem wir hingegeben sind. Vers 16, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen. Sei es der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Unser Körper ist immer ein Gefährt, was den Willen eines anderen tut. Und Luther hat es gesagt, indem er gesagt hat, wir sind Gerittene, Berittene. Die Frage ist, wer uns reitet. Wer nicht an Gott gebunden ist, und nicht abhängig von Gott in allem, der wird von der Sünde gekettet. Entweder oder. Wir haben in den letzten Wochen schon was gehört von Kevin, auch über Watchman Nee, der Chinese, der viel für Gott gelebt und gedient hat. Und Watchman Nee hat das verglichen mit einem Acker. Menschen, wie wir alle es sind, wir leben auf einem Acker und arbeiten auf einem Acker, haben einen Chef, der uns Arbeit gibt. Wenn wir uns bekehren, dann wechseln wir den Acker und sind auf einem neuen Ackerfeld mit einem neuen Chef, der uns nicht mehr auspeitscht und treibt und fordert, sondern der gnädig ist und freundlich. Und wir sind dankbar, dort zu sein, auf einem neuen Acker. Aber der alte Acker ist nebendran. Und der alte Chef von früher, der ruft immer rüber. Komm rüber. Arbeite auf deinem alten Acker, wie früher. Und wie oft hören wir auf diese Worte. Obwohl der alte Chef gar kein Anrecht mehr auf uns hat. Wir sind freigekauft. Wir gehören nicht mehr zu ihm, zu diesem Tyrann. Wir sind von der Sünde befreit. Vers 18, nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Ich sollte nicht auf ihn hören, auf den alten Chef aus dem alten Leben. Geht ihr auch manchmal rüber auf den alten Acker? Man will das gar nicht, gell? Und doch. Der Pharao wollte nicht, dass das Volk Israel auszieht. Der wollte sie für sich behalten. Der wollte nicht, dass sie gehen. Denkst du, dass Satan dich freiwillig gehen lässt, auch nach der Bekehrung, und freiwillig arbeiten lässt für einen anderen Herrn? Aber er hat kein Anrecht mehr an uns. Die Frage ist, ob wir auf diesen alten Chef hören. Uns einlassen darauf. Diese Fragerei vom alten Acker, die hört nie auf. Da werden ständig Anfragen kommen, ein Leben lang. Und je öfter ich da drauf höre, auf diesen alten Acker gehe, ins alte Leben zurück, desto lauter werden die Rufe. Desto mehr ruft er und bittet mich doch zu kommen und verspricht mir da Glück im Alten. Gibt es da Glück? Niemals. Es ist unser Glaubenskampf, in dem wir alle stehen. Und lasst uns ganz realistisch sein, wir sind in einem Kriegsgebiet, während wir leben, als Gläubige, das ganze Leben, bis zum Lebensende. In dem Kampf stehen wir alle. Und deswegen sagt Paulus auch zu seinem Schüler Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Nehme ich diesen Kampf ernst? Lasst uns den ernst nehmen. Wenn wir unser Leben nicht unter die Herrschaft Jesu stellen, dann machen wir wenig Fortschritte im Glauben. Dann haben wir wenig Kraft, Versuchungen zu widerstehen. Dann erleben wir wenig Charakterveränderung. Und wahrscheinlich sehen wir auch weniger, was Gott tun kann und möchte. Ich komme zum dritten Punkt. Gestorben leben. Wir sind gestorben mit Jesus, aber auch auferstanden mit ihm. Die Begierde kommt und möchte von uns unsere Einwilligung. Jakobus sagt dazu, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Begierde klopft an und will ständig, dass wir kommen auf den alten Acker, möchte unsere Einwilligung. Martin Luther hat das ganz gut verstanden, hat eine Geschichte erzählt, wo er im Turm sitzt und der Teufel zu ihm kommt und fragt, im Turm hochruft, wohnt hier der Martin Luther? Martin Luther hat geantwortet, nein, der ist schon lange tot. Hier wohnt der Herr Jesus. Er hat was ganz Wesentliches verstanden, in einem ganz kurzen Satz zusammengefasst. Es geht nicht darum, den Teufel anzusprechen, aber es geht darum, wenn die Sünde anklopft, zu sagen, ich bin tot zu dich. Abmarsch. Galater 5, Vers 24, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Aber wir besitzen doch noch die alte Natur, oder? Wir merken so oft, jetzt dieser Drang zurück zum Alten, dieses Fleisch in uns, das immer nur Falsches tut. Immer. Es kann gar nicht repariert werden. Es muss sterben. Wisst ihr, wie das am besten stirbt? Durch Aushungern. Indem man ihm die Nahrung entzieht, dass es nichts mehr zu essen hat. Mein altes Fleisch. Indem wir bewusst Sünde meiden. Wenn ich mir natürlich Bücher anschaue, Serien anschaue, YouTube, Internet, Sachen anschaue, die meine Gedanken füllen, mit gewissen Gedanken, die zum alten Acker, zum alten Leben gehören, dann mache ich mir selber keinen Gefallen. Dann bin ich auf dem alten Acker unterwegs. Als gehorsame Kinder gewöhnt euch nicht wieder die Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit fröntet, sagt Petrus, 1. Petrus 1, Vers 14. Deswegen stelle ich mir die Frage, wen fütter ich? Wem gebe ich Nahrung in mir? Dem neuen oder dem alten Menschen? Dem geistlichen oder dem fleischlichen? Das hat jedes Mal eine Auswirkung, das wisst ihr auch alle. Das hat immer eine Auswirkung. Nicht nur für mich, auch für die Geschwister, auch für unser Umfeld. Das Volk Israel ist befreit worden aus der Gefangenschaft von Ägypten. Sie haben sich gefreut. Gott hat sie befreit. Es war Gottes Werk. Und sie haben nur im Gehorsam getan, was er gesagt hat. Und sie sind gewandert durch die Wüste. Da war es trocken und staubig und heiß und anstrengend. Und da kamen ihnen die Gedanken an Ägypten. Da gab es so schöne Dinge in Ägypten. Wisst ihr noch? Da hat man Knoblauch und Zwiebeln und Lauch, Melonen vielleicht sogar. Oh, leckere Sachen. Schmackhafter als Manna. Und dran gedacht und dran gedacht und dran gedacht und nicht mehr aus dem Kopf bekommen und Wasser im Mund zusammengelaufen. Mensch, war's da schön im alten Leben. Haben sich gesehnt zurück. Alles Dinge aus Ägypten. Freust du dich auch an Dingen aus Ägypten? Manchmal. Manchmal freuen wir uns dran. Wenn wir unsere alte Natur füttern und uns dann wundern, dass uns das im Glauben bremst. Wie sieht dein persönlicher Kampf aus? Versuchen wir krampfhaft, das Richtige zu tun, das Falsche zu meiden, Sünde zu meiden? Ich kann euch versprechen, ein Christenleben selber aus eigener Kraft kann nie funktionieren. Hat schon Adam verloren. Werden wir auch verlieren. Geht nicht. Aber einer hat gesiegt. Und der Sieg von Golgatha, warum sollten wir den nicht für uns in Anspruch nehmen? Und in ihm wandeln. Er hat den Sieg errungen. Das gehört zur Wahrheit. Die Schlacht ist ja gewonnen. In ihm. Deswegen ist die beste Strategie im Kampf, ihm Raum zu geben. Galater 5, Vers 16, da sagt uns Paulus: Ich aber sage euch, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Manchmal drehen wir das um und versuchen, Sünde zu meiden, ständig und beschäftigen uns damit, ohne zu vergessen, auf dem neuen Acker zu leben und dort uns auszubreiten. Gutes entsteht nicht dadurch, indem man nur Böses meidet, sondern wenn wir uns nach dem Guten, nach dem Richtigen ausstrecken und dem Raum geben, was Gott für uns vorbereitet hat, wird das Alte verdrängt, wird das Böse verdrängt. Nicht andersrum. Je mehr wir uns ihm, dem Herrn selber, Raum geben in unserem Herzen, desto weniger Raum hat mein Ego. Desto weniger Raum hat mein altes Leben und meine Sünde. Wenn ihr einen Ohrwurm im Kopf habt, ein Lied, und ihr kriegt das nicht aus dem Kopf raus, man sagt euch ständig, ich darf nicht an das Lied denken, ich darf nicht an das Lied denken, ich will nicht an das Lied denken, ich darf nicht an dieses Lied denken. Was passiert? Ihr denkt an dieses Lied. Genau so. Was wäre die bessere Alternative? Ihr füllt eure Gedanken mit einem besseren Lied, mit einem neuen. Und lernt das auswendig und beschäftigt euch damit und lest den Text und schreibt ihn euch ab und singt es mehrmals. Und ihr denkt gar nicht mehr an das Alte. Es ist weg. Wandelt im Geist und dann wird die Lust des Fleisches besiegt. Das ist die Reihenfolge. Gib Jesus Raum. Deshalb, ihr Lieben, lesen wir Bibel. Deshalb gehen wir zum Hauskreis. Deshalb gehen wir zur Gemeindeversammlung. Deshalb gehen wir gemeinsam, machen wir unseren Ausflug. Deshalb singen wir gemeinsam. Deshalb hören wir gemeinsam auf die Predigt. Deshalb. Um ihm Raum zu geben. Um im Alltag Stand zu halten und zu überwinden. Deshalb, dass er mehr Raum hat in meinem Leben. Darum geht's. Wie lange liest du täglich die Bibel? Mehr als ich hoffentlich. Wie lange redest du mit Jesus? Lang hoffentlich. Wie steht's um unsere Gemeinschaft? Kämpft ihr auch um diese Gemeinschaft mit ihm? Die ist sehr umkämpft. Und der Satan weiß genau warum. Die Zeit mit ihm hat oberste Priorität in unserem Leben. Und der Feind versucht, alles dich davon abzuhalten und mich davon abzuhalten. Und da ist alles andere wichtiger, dass man jetzt staubsaugen muss, dass man jetzt den Müll raustragen muss oder jetzt auf der Wetter-App schauen muss, wie wird das Wetter. Das ist alles wichtiger, als Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das ist so umkämpft, weil der Feind weiß, wir sind nur siegreich in Jesus. Und das wissen wir eigentlich auch. Kämpft um die Gemeinschaft mit eurem Herrn. Und verteidigt sie eifersüchtig wie nichts anderes. Jede Beziehung zu Menschen ist zweitrangig. Ihr müsst um die Gemeinschaft mit Jesus kämpfen und die oberste Priorität einräumen in eurem Leben. Das müssen wir alle machen. Das ist wichtiger als alles andere. Das muss jeder persönlich tun. Und deine Gemeinschaft mit Jesus ist durch nichts zu ersetzen. Durch nichts. Und daran steht oder fällt alles. Alles. Geschwister, lasst uns kein Vakuum zulassen. Wir sind tot fürs alte Leben, aber wir leben auch in einem neuen Leben. Unser Körper ist ein Werkzeug, haben wir gelesen. Für den Zweck oder für jenen Zweck. Man kann ein Werkzeug so oder so gebrauchen. Ja? Vers 13 und 14, die reden von diesen Werkzeugen. Und auch Vers 19 und 20. Vers 19. Hast du deinen Körper schon Gott zur Verfügung gestellt? Satan will das verhindern. Der möchte, dass du deinen Körper für dich verwendest. Und dein Ego sträubt sich ja auch. Sich ganz Gott zur Verfügung zu stellen. In Davids Hand war ein Stein, den er geschleudert hat, mit der Schleuder. Eine Schleuder war in seiner Hand. Der Mund von Petrus hat verkündet das Evangelium. Die Füße von Paulus haben das Evangelium in viele Länder gebracht. Wie kann Gott deinen Körper gebrauchen? Deine Füße, deine Ohren, dein Mund, dein Gehirn. Wäre es nicht super, das Gehirn zu füllen mit Bibelversen und es so als Werkzeug für Gott zur Verfügung zu stellen? Unser Gehirn, was er ja gebaut hat und uns gegeben hat. Was kann dieser Handschuh? Nix. Der kann gar nichts. Der kann nur, was ich mit ihm tue. Sobald meine Hand in diesem Handschuh sich befindet, macht der Handschuh bestimmte Dinge. Und zwar nur, was meine Hand tut. Der lässt sich gebrauchen. Der lässt sich gebrauchen. Lass uns Menschen sein, wo Jesus Raum hat, wie meine Hand in diesem Handschuh. Und der uns komplett ausfüllt. Dass wir ein Werkzeug sind in Gottes Hand. Dem Handschuh ist alles möglich, wenn er die Hand arbeiten lässt. Die richtige Hand. Wenn Jesus in dir lebt, ihm ist alles möglich. Das begrenzen nur wir selber. Wie viel Platz er in uns hat, begrenzen wir. Das begrenzt du selber und ich auch. Wie viel Platz hat Jesus in dir und in mir? Ein Werkzeug ist neutral. Man kann ein Messer nehmen, um jemanden zu verletzen. Man kann aber auch ein Messer nehmen, um eine Operation durchzuführen, wie beim Daniel am Knie. Dass es besser wird und Heilung bringt. Lasst uns Werkzeuge sein zur Ehre Gottes und uns gebrauchen lassen von ihm. Und lasst uns unsere Gliedmaßen gegebenenfalls eine Nutzungsänderung erleben. Dass unser Mund nicht mehr lästert, sondern lobt und tröstet. Dass unsere Ohren nicht mehr das Falsche hören, sondern die Nöte der anderen hören. Dass unsere Hände nicht mehr vielleicht stehlen oder schlagen, sondern helfen und dienen. Darf Gott deinen Körper nehmen und damit arbeiten? Und für seine Zwecke gebrauchen? Ein letztes, wir sollten uns unbedingt bewusst machen, was eigentlich Realität ist. Was unsere eigentliche Identität ist. Vers 11, vielleicht seid ihr auch schon mal über diesen Vers gestolpert, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Also hier heißt nicht, lebt so, als ob ihr tot seid, sondern weil ihr tot seid. Ihr seid tot. Haltet euch dafür. Geschwister, ich kann mich für nichts halten, was ich nicht bin. Ganz einfach. Und Vers 11 lässt sich nur erklären mit Vers 6. Wir wissen ja, dass dieses, unser alter Mensch ist mitgekreuzigt worden. Ich kann mich nur für das halten, was wirklich Tatsache ist. Was Realität ist. Ich halte mich für einen Deutschen. Warum? Nicht, weil ich Kroate bin, sondern weil ich Deutscher bin. Weil es der Tatsache entspricht. Ich halte mich auch für einen Mann, weil ich ein Mann bin. Für nichts anderes. Also ich halte mich für etwas, was der Tatsache entspricht. Das ist die Grundlage. Und deswegen dürfen wir uns mit Christus gekreuzigt halten, weil wir es sind. Nicht, das ist keine Einbildung. Also wir nehmen nur zur Kenntnis, was Tatsache ist. Ich muss mich nicht zwingen. Mein Gefühl sagt mir nicht immer, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, das ist nicht so. Aber die Schrift sagt mir's. Es gibt manche Dinge in der Bibel, die müssen wir glauben, weil sie da stehen, nicht weil wir sie fühlen. Und bei dieser Sache ist es genauso. Erinnere dich an die Wahrheit. Ich halte mich nicht für eine Frau, weil ich keine bin. Ich halte mich auch nicht für einen Vogel, nicht für einen Hund und nicht für einen Schrank. Ich halte mich für einen Mann, für die Realität. Das Dienstmädchen hält sich für eine Prinzessin, weil sie eine Prinzessin geworden ist, in unserem Beispiel. Sie hält sich für das, was sie in Wirklichkeit ist. Ein Sklave, der frei wurde und auf einem neuen Acker arbeitet, unter neuem Chef, der hält sich für das, was er ist. Sünder sind Sünder. Kinder Gottes halten sich für Kinder Gottes, weil sie es sind. Als die Sklaverei abgeschafft wurde in den USA, 1865, da wurde das auch in ein Gesetz gegossen und wurde gültig. Und wenn du ein Sklave warst zur damaligen Zeit, dann war es trotz, obwohl dieses Gesetz entstanden ist, alle Sklaven sind frei und sind gleich, war es noch in dir drin. In jeder Faser in deinem Körper. Du hast, vielleicht bist du als Sklave geboren und hast die ganze Zeit gelebt als Sklave und auf einmal heißt es, das bist du aber jetzt nicht mehr. Vielleicht nicht ganz so leicht. Halt dich für frei. Du bist kein Sklave mehr. Was macht den Sklave frei? Seine Einstellung, dass er sich dafür hält, oder das Gesetz? Das Gesetz natürlich. Er ist frei. De facto. Jetzt nimm's an. Denk drüber nach. Halt es für wahr und erinnere dich an die Wahrheit. Du bist kein Sklave mehr. Wir sind Sklave der Sünde gewesen, haben wir gelesen. Vers 17 und Vers 20. In welchen Bereichen scheinst du quick lebendig zu sein, obwohl du eigentlich tot dafür bist? Nehmen wir uns mal vor, ganz bewusst, wenn wir gereizt werden durch einen langsamen Autofahrer vor uns, ich bin gekreuzigt, ich bin gestorben mit Jesus. Wenn wir verletzt werden durch Worte der Geschwister, ich bin gestorben mit Christus und habe ein neues Leben. Ich möchte zum Schluss kommen, das Ziel unseres Lebens ist die Herrlichkeit Gottes und das Lob seiner Herrlichkeit, aber das ist nur möglich, wenn immer weniger von mir in mir steckt. Immer mehr von Jesus in meinem Wesen sichtbar wird. Wenn ich ihm ähnlicher werde. Der Prozess der Heiligung haben wir heute im Kapitel 6 besprochen, in dem wir werden, was wir eigentlich schon sind. Unser Zustand sich immer mehr unserer Stellung annähert. Der Wille Gottes, 1. Thessalonicher 4, Vers 3, eure Heiligung. Das ist Gottes Wille für dich. Deine Heiligung, deine Veränderung und meine. Und wie geschieht es? Das tut Gott an meinem Herzen und trotzdem bin ich verantwortlich. Gott wird mich nie gegen meinen Willen verändern. Wir dürfen mitarbeiten. Wir müssen mitarbeiten und wir sind beteiligt durch die Gemeinschaft mit ihm. Nicht durch einen Regelkatalog. Durch Gemeinschaft mit ihm. Möglichst eng. Und ich sage es euch nochmal, kämpft eifersüchtig um die Gemeinschaft mit ihm. Ganz eifersüchtig. Daran liegt alles. Manche Lebensbereiche geben wir problemlos ab. An andere Lebensbereiche klammern wir uns mal länger, mal weniger lang, bis wir sie ihm übergeben haben. Je mehr Platz Jesus in mir hat, desto weniger Platz habe ich um mein Ego, um meine Sünde, um mein altes Leben. Und für mein Ego soll es eng werden, immer enger. Jeder darf persönlich an seine Baustellen denken, seine Sünden, die ihn beschäftigen, wo wir immer wieder fallen, die wir so oft entschuldigen. Aber besser wäre doch, wenn wir uns befreien lassen davon, wirklich ganz befreien lassen davon. Er wartet, wenn ich in Sünde gefallen bin und du, er wartet, dass wir zu ihm kommen und die Sünde vergeben lassen, bleibt nicht da drin. Komm aus der Sünde und komm zu ihm. Bei ihm ist eine neue Ausrichtung und Vergebung. Wie viele Sünden hat er uns schon vergeben und von wie vielen Bindungen hat er uns schon befreit? Und von wie vielen möchte er uns noch befreien? Bis wir fertig sind und wunderbar bereitet, dass er uns holen kann. Geschwister, nur auf dem Weg des Sterbens können wir Frucht bringen. Deswegen kommt so oft in diesem Kapitel 6 tot, gekreuzigt, gestorben vor. Nicht mehr sündigen werden wir erst im Himmel, noch nicht hier. Das wissen wir alle. Aber befreit davon sind wir jetzt schon und dürfen es immer mehr ausleben. Und es darf sichtbar werden. Je klarer wir uns Jesus hingeben, desto freier sind wir. Und das macht Gott Ehre. Und darum geht's. Amen. Ich würde noch gern beten mit euch. Dürft euch gern erheben dazu. Lieber Herr Jesus, du bist ein wunderbarer Herr und hast uns befreit, hast uns gerechtfertigt und wir dürfen gerecht sein vor dem Vater, weil du für uns gestorben und auferstanden bist. Ja, ohne eigene Werke hast du uns die Rettung erworben. Wir durften im Glauben diese wunderbare Rechtfertigung annehmen. Herr, und jetzt, wo wir dir gehören und mit dir leben und die Strafe der Sünde auf dir lag und wir nicht bestraft werden für unsere Sünde, jetzt dürfen wir ein neues Leben haben. Und wir haben dein Leben bekommen, aber genauso sind wir auch mit dir gestorben. Unser altes Leben ist beendet. Herr, du kennst unsere Herzen und wie schwer es uns fällt, dass wir wirklich gelöst werden. Dass wir frei werden von alten Begierden, Verlangen, von alten Sünden in diesem alten Leben. Wir möchten dich bitten, Herr, dass wir dir Raum geben. Dass wir Zeit mit dir verbringen, dass du dich ausbreiten darfst in unserem Herzen. Dass wir keinen Lebensbereich mehr deiner Herrschaft entziehen, sondern alles dir hingeben und dir unterordnen. Danke, dass du unglaublich segnen wirst dadurch und vor allem sichtbar werden kannst. Das bitten wir, dass du geehrt wirst durch unser Leben. Amen.
Danke, Benni, für die Botschaft. Ich hatte vor ein paar Tagen Schluck auf. Und der ging nicht weg. Halbe oder dreiviertel Stunde Schluck auf. Und dann wartet man immer auf den nächsten Schluck auf. Und kommt er jetzt oder kommt er nicht? Und er hört nicht auf. Und das ist auch ein gutes Beispiel dafür, für unsere Schwachheit, für die Sünde. Wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir die Gedanken zulassen, dann kommt's meistens zu Taten. Wenn wir aber unseren Fokus, unsere Gedanken ausrichten auf Jesus hin und unsere Gedanken unter den Gehorsam Christi stellen, dann dürfen wir Sieg erfahren. Vielen Dank. Ich möchte euch verabschieden und eine gesegnete Woche wünschen. Wir schließen mit dem Lied 205.